So einen schönen guten Morgen euch. Auch wenn ich euch nicht sehe und ihr mich nicht seht, aber das ist jetzt mal ein ganz besonderer Gottesdienst auf Entfernung. Für viele andere Pastoren ist das auch ein Novum, wie auch für mich. Ich stehe hier vor leeren Reihen, spreche zu Stühlen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß, dass ihr mich dann irgendwann hören werdet. Das ist jetzt eine Aufzeichnung, ist keine Live-Übertragung. Aber es ist gut, dass ihr zu Hause seid, dass auch ich zu Hause bin. Das ist halt jetzt so, dass wir das nicht ändern können. Aber Dank sei Gott für die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Ja, wir leben in einer Zeit, die ich euch gar nicht mehr beschreiben muss. Ihr wisst alle, was zurzeit abgeht in der Welt, wie überraschend das kam, wie sich das ausbreitet. Für mich ist das, als ob Gott so das Hamsterrad dieser Welt und unserer Gesellschaft anhalten würde. Das Hamsterrad des Konsums, des Genusses, das Hamsterrad vielleicht der dauernden Beschäftigung oder bei manchen der dauernden Arbeit oder auch der dauernden Ablenkung, wie auch immer. Vielleicht ist gerade dies jetzt die besinnliche Zeit, nicht die, die vor 3 Monaten war, am 22. Dezember, als kein Mensch so etwas überhaupt für möglich gehalten hätte. Niemand hat je geahnt, dass es so weit kommen würde, dass wir zu Hause sitzen müssen, dass wir uns nicht sehen dürfen, dass wir keine Gottesdienste haben dürfen und so weiter. Aber plötzlich muss der Mensch darüber nachdenken, was er wirklich zum Leben braucht, was Wert hat im Leben, was keinen Wert hat, wie plötzlich auch etwas kommen kann, wie plötzlich man aufeinander angewiesen sein kann, und zwar nicht nur als Einzelne, sondern in der großen Masse, als Volk, als Weltgemeinschaft. Oder man muss eben auf andere Rücksicht nehmen, beim Schlange stehen oder auch sonst wo, mehr als je zuvor. Und plötzlich wird den Medizinern zum Beispiel öffentlich geklatscht und man ist dankbarer als je zuvor vielleicht für Menschen, die sich so aufopfern. Ich habe diese Tage gelesen, ich lese euch das mal vor. Am Donnerstagabend um 18 Uhr Ortszeit kamen die Bürger Israels in allen Teilen des Landes einem Aufruf nach, öffentlichere Anerkennung für die heldenhaften Bemühungen des medizinischen Personals bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus zu zeigen. In fast jeder Stadt und jedem Dorf gingen Menschen, die durch neue Regierungsvorschriften an ihre Häuser gebunden waren, auf ihre Balkone und applaudierten 2 Minuten lang. Ja, in dieser Zeit leben wir und trotzdem, wie gesagt, schön, dass wir auf diese Weise verbunden sind, beziehungsweise über das Zoom und dass wir auch sonst uns geistlich Nahrung holen können aus Botschaften im Internet, im Fernsehen, auf Bibel-TV, wie ich es euch auch schon geschrieben habe. Diese Dinge kann ich nur empfehlen. Und es ist zugleich eine Zeit, wo wir auch selber als Christen vielleicht zur Ruhe kommen müssen, dürfen. Ich höre es von verschiedenen Leuten, dass sie auch sehr dankbar sind für diese Zeit, wo sie zum einen Dinge machen können, die sie bisher nicht gemacht haben, zum anderen sich wirklich jetzt Zeit nehmen können oder Zeit haben, um Bibel zu lesen, um zu studieren, um über Dinge nachzudenken und so weiter. Darum will ich jetzt zunächst einmal beten und dann möchte ich gern mit euch einige Gedanken teilen, die mir wichtig sind, gerade für diese Zeit und wo ich hoffe, dass sie euch auch etwas bringen. Vater, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit dich kennen dürfen, dass wir in dir gegründet und verwurzelt sein dürfen, dass wir dich, unseren Gott, kennen, der uns geschaffen hat und in dessen Hand unser Leben ist. Vater, wir danken dir, dass wir bei dir geborgen sind, dass wir wissen dürfen, du bist treu und gut. Wir danken dir, Herr, dass wir unter deinem Schutz stehen dürfen und dass wir uns immer wieder diesem Schutz anbefehlen dürfen. Herr, aber genauso beten wir für unsere Welt, wir beten für unsere Mitmenschen, die gerade in Angst und Schrecken vielleicht leben, die einfach keine Orientierung haben. Vater, wir beten, dass du gerade den Menschen in unserem Land begegnest, dass du durch diese Krise jetzt zu ihnen sprichst, dass du aber auch durch christliche Botschaften, die sie vielleicht in den Medien sehen oder hören, dass du da auf irgendeine Weise zu ihnen sprichst. Herr, wir wollen die Menschen unseres Landes wirklich segnen, dass sie aufmerken, dass sie stille werden, dass sie nachdenken über die wesentlichen Dinge des Lebens. Genauso beten wir für Menschen, die direkt vom Virus betroffen sind oder die vielleicht im Sterben liegen. Wir beten, dass du ihnen begegnest, vielleicht noch in ihren letzten Stunden. Wir beten, dass du den Angehörigen begegnest. Herr, wir vertrauen dir, dass du auch an diesen Menschen arbeitest und zu ihnen sprichst. Und genauso beten wir auch für das medizinische Personal hier bei uns im Land, aber überhaupt auf der ganzen Welt. Menschen, die in besonderer Verantwortung stehen, Menschen, die auch besonders herausgefordert sind, jetzt kräftemäßig. Herr, wir beten auch für unsere Politiker, dass du ihnen auch Gnade und Weisheit schenkst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn es vielleicht ein Landkreis oder ein Bundesland oder ein ganzes Land betrifft. Herr, wir bitten dich, dass du Politiker und Entscheidungsträger wirklich leitest durch deinen Geist und dass sie sich selber bewusst werden, dass sie dich brauchen, dass sie mit ihrer menschlichen Weisheit nicht weiterkommen. Vater, ich bete einfach um Gnade, dass diese Zeit vielen Menschen zum Segen dient. Aber in Jesu Namen wollen wir auch auftreten gegen die Ausbreitung dieses Virus. Herr, wir wissen, dass wir in deinem Namen Autorität haben. Und diese Autorität nehmen wir jetzt in Anspruch, gemeinsam, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten jetzt sind, Herr. Wir treten auf gegen alles, was der Feind an Zerstörung, an Leid und Tod bringen will. Jesus, du bist der Stärkere. Wir rühmen deinen Sieg, wir erheben deinen Namen über uns selbst, aber auch über dieser Welt. Und Herr, auch wenn wir nicht wissen, was du vorhast und wenn wir nicht genau wissen, wie wir diese Situation einordnen sollen, wir müssen es vielleicht auch nicht, aber wir wissen es, du bist in Kontrolle und du bist mächtig genug, diese Dinge einzudämmen, aufzuhalten und etwas zu tun, was diese Situation verändert. Danke, Jesus, dass du bei uns bist. Wir vertrauen dir und erheben deinen herrlichen und wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen. Mir ist ein Thema auf dem Herzen, das ich benennen möchte mit den Worten: Denn du bist bei mir. Die meisten von euch wissen es, von wo dieser Satz stammt. Psalm 23, Vers 4: Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ein Wort, das wirklich total passt in die heutige Zeit. Das Tal der Todesschatten ist real und aktuell. Und hier sagt David: Wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehe, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Es kann durchaus sein, dass sehr viele Menschen auf der Welt, die diesen Psalm kennen oder vielleicht auch nur von ihm gehört haben, dass sie den beten, dass sie den suchen und aufschlagen und sich mit dem Inhalt dieses Psalmes beschäftigen. Wir merken, dass David sich im Tal der Todesschatten an die Tatsache klammerte, dass Gott als sein guter Hirte bei ihm war. Das hatte ihn getröstet, das heißt, Das hat ihm gesagt, dass er nicht allein ist. Das hat ihm Sicherheit und Geborgenheit gegeben. Denn du bist bei mir. Das ist eine der größten und umfassendsten Verheißungen der Bibel, würde ich mal sagen, grundsätzlich. Dass Gott seinen Kindern sagt, ich bin bei dir. Und wir haben diesen und ähnliche Sätze im Alten Testament an ganz verschiedenen Orten, in ganz verschiedenen Situationen, zu ganz verschiedenen Menschen oder Menschengruppen. Wir wissen es besonders, dass Gott es seinem Volk gesagt hat, dass Gott es aber auch einzelnen Menschen aus seinem Volk sagt. Ich will einfach nur ein paar solche Verse lesen. Im Propheten Haggai in Kapitel 1, Vers 13 heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Oder Haggai 2, Vers 4. Seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Wir wissen es genauso, dass Gott es einem Josua sagt, gerade angesichts der schwierigen Situation, die er hatte. Er sollte das Volk in ein Land führen, das voller Feinde quasi für das Volk war. 5. Mose 31, 6. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Und als wir über die Treue Gottes nachgedacht haben, hatte ich schon den Vers aus Hebräer 13, Vers 5 gelesen, das ist eben auch ein Zitat aus dem Alten Testament, aus mehreren Stellen quasi zusammengefasst, wo Gott selbst sagt, Hebräer 13, 5, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und dann sagt der Schreiber, so können wir nun zuversichtlich sagen, steht in Vers 6, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht. Also eine ganze Reihe von Bibelstellen, die uns deutlich machen oder wo Gott uns deutlich macht, dass die größte Garantie unseres Lebens, die größte Verheißung unseres Lebens als Menschen, die zu Gott gehören, die Gottes Kinder sind, die Tatsache ist, dass Gott bei uns ist. Psalm 73, Vers 28, da heißt es, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Oder eine andere Übersetzung sagt, das ist mein Glück. Die Nähe Gottes ist mein Glück. Das war vor ein paar Jahren nochmal eine Jahreslosung. Das heißt, es macht mich glücklich, es macht mich froh, es geht mir gut. Es ist eben köstlich. Es tröstet mich, dass Gott bei mir ist. So versteht man zum einen dieses, es ist mein Glück. Aber genauso kann man sagen, zum Glück ist Gott bei mir. Und gerade für die heutigen Tage, für die heutige Zeit gilt das. Gerade für uns, die wir Gott vertrauen, dass wir sagen können, zum Glück ist Gott bei uns. Und ich denke, gerade diese Wahrheit kann uns in dieser Zeit trösten und stärken und ermutigen, begleiten und Stabilität geben, uns Frieden geben. Die meisten von uns wissen, dass Jesus in seinen letzten Worten vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern sagte, in Matthäus 28, Vers 20 lesen wir das, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das koppelt er natürlich an den Missionsbefehl, an den Auftrag, den er uns gegeben hat. Aber gerade dieser Auftrag und unser Leben überhaupt soll getragen werden von der Wahrheit, von der Tatsache, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und zumindest aus diesen paar Versen, aber letztlich aus der ganzen Bibel oder aus vielen anderen Versen, die diesbezüglich noch in der Bibel stehen, merken wir, wie nicht nur für uns das eine großartige Verheißung und Garantie ist, dass Gott bei uns ist, sondern dass das auch für Gott wichtig ist, es seinen Leuten immer wieder zu sagen. Es seinen Leuten klarzumachen, seine Leute daran zu erinnern, dass er bei ihnen ist. Gerade damit sie daran glauben, gerade damit sie sich daran festhalten und ihnen das Stabilität gibt in Zeiten, in denen sie das vielleicht nicht spüren oder wo sie Zweifel dran haben oder wo sie Gott vielleicht nicht verstehen oder es nicht einordnen können, was gerade passiert, ähnlich wie es vielleicht auch dem einen oder anderen in diesen Tagen geht. Und so möchte ich kurz mit euch ein bisschen überlegen, was ist die Auswirkung der Nähe Gottes auf mein Leben? Was bedeutet es, dass Gott bei uns ist? Was hat das für Auswirkungen, dieses Du bist bei mir? Und ich wage es noch einmal zu behaupten, dass das bei David etwas ganz, ganz Besonderes war, gerade im Tal der Todesschatten. Dieses Du bist bei mir, er hat das erlebt, er hat die Kraft dieser Wahrheit erlebt, hat sich daran geklammert und es hat ihm bestimmt Stabilität gegeben. Ich würde als erstes sagen, die erste Auswirkung dieser Wahrheit, du bist bei mir, ist, eben wie es David hier sagt, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also dieses denn du bist bei mir nimmt mir die Angst, gibt mir Frieden, gibt mir eben Freude und Glück. Dieses Freude und Glück zu haben angesichts der Tatsache, dass Gott bei uns ist, bedeutet, dass die Furcht fliehen muss. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ein anderer sehr ermutigender Vers ist in Jesaja 41, Vers 10 diesbezüglich. Da sagt wiederum Gott über Jesaja zu seinem Volk: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jetzt möchte ich auch euch zusprechen in diesen Tagen, in diesen Wochen. Wir wissen nicht, wie lange das noch gehen wird, aber ich finde das eine so großartige Verheißung, auch in dieser Formulierung jetzt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Wir merken, wie Gott das in zwei unterschiedlichen Formulierungen hintereinander dem Volk sagt, um das noch zu verstärken. Und dann erklärt er dem Volk auch, warum sie sich nicht ängstigen und fürchten sollen und was eben die Auswirkung ist, dass er bei ihnen ist. Und zwar, ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Drei großartige Dinge. Und ich denke, gerade diese Dinge brauchen wir in diesen Tagen auch. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wie großartig, was kann es Größeres und Höheres geben in einer Zeit wie dieser, als sich an diese Verheißung Gottes zu klammern. Also unser innerer Frieden, unsere Furchtlosigkeit ist ein guter Gradmesser dafür, ob wir mit der Nähe Gottes rechnen, ob wir ganz bewusst die Nähe Gottes genießen, ob wir der Nähe Gottes vertrauen, ob wir Gott vertrauen. Das wird eben zu Frieden, zu Furchtlosigkeit führen. Das war mein erster Punkt. Meinen zweiten Punkt möchte ich auf drei Verse aus Psalm 139 beziehen, und zwar die Verse 2 bis 4. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Die zweite Auswirkung der Tatsache, dass Gott bei uns ist, ist, dass er alles weiß, dass er alles sieht, dass er uns sieht, dass er grundsätzlich alles sieht, dass ihm nichts entgehen kann. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Was ich fühle, wo ich stehe, was ich brauche, all diese Dinge gehen an Gott nicht vorbei, sondern er kennt sie, er weiß sie. Aus dem einfachen Grund zunächst einmal, weil er allwissend ist, aber auch, weil er bei uns ist. Gerade in Psalm 139, der ganze Psalm spricht ja davon, ihr könnt ihn dann noch ganz lesen, wenn ihr wollt. Der Psalm spricht davon, dass wir eben aus der Gegenwart Gottes gar nicht entfliehen können, dass Gott uns überall sieht. Aber es ist nochmal was ganz anderes, ob ich wirklich in dieser Gewissheit lebe, Gott ist bei mir. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass Gott sowieso überall ist und alles sieht und weiß. Aber ich muss Gott nichts erklären, ich muss ihm nichts beweisen. Ich brauche keinen Zweifel zu haben, dass Gott etwas entgangen wäre oder dass er etwas nicht verstehen würde. Du siehst meine Gedanken, heißt es hier in Vers 2. In Vers 3 heißt es, du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Und das ist einfach großartig. Gott hat also die besten Voraussetzungen und Qualitäten, um ein guter Hirte zu sein. Denn ein guter Hirte ist der, der weiß, wie es seinen Schafen geht, der seine Schafe kennt, der bei seinen Schafen ist, der seinen Schafen hilft. Und Gott ist eben dieser gute Hirte. Und darum gilt auch, was in Römer 8 steht, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wie großartig. Als drittes möchte ich gerade aus Psalm 139 noch Vers 5 nehmen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Also Gott kennt nicht nur meine Gedanken und meine Wege, er weiß nicht nur Bescheid, wo ich sitze oder stehe, sondern er hält seine Hand über uns. Er ist zum einen bei uns, aber dann hält er noch seine Hand über uns. Das betont hier David sehr deutlich. Du umgibst mich, du bist also da, du bist ganz nah bei mir, aber dann hältst du noch speziell deine Hand über mir. Also im Grunde sind wir eingehüllt in Gottes Gegenwart, also von allen Seiten, und seine Hand ist dann über uns. Und zwar würde ich die Gegenwart Gottes in diesem Sinne und in diesem Fall als Schutz und Segen bezeichnen. Also die nächste Auswirkung der Wahrheit, du bist bei mir, ist, dass wir unter Gottes Schutz und unter Gottes Segen stehen dürfen. Wenn Gott bei mir ist und wenn ich das glaube, kann mir niemand nachhaltig schaden, selbst wenn Menschen uns das Leben nehmen würden. Aber das ist eben dann auch nur das Leben und nachhaltig kann uns niemand schaden. Ich will mal Psalm 73 lesen. Da heißt es in Vers 26 sehr interessant, Psalm 73, Vers 26, schwinden auch mein Fleisch und mein Herz dahin, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Viele Menschen in der Geschichte, die an Gott geglaubt haben, haben leider auch den Tod erleiden müssen und haben auch Krankheit erleiden müssen und haben es erlebt, wie es dieser Psalmdichter Asaf in diesem Fall sagt, schwinden auch mein Fleisch und mein Herz dahin, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Auch jetzt in der Corona-Krise sind wahrscheinlich auch Christen ums Leben gekommen. Ich weiß es nicht konkret, aber ich gehe davon aus und ich weiß nicht, was Gott mit jedem Einzelnen von uns vorhat, aber wir dürfen wissen, dass uns nachhaltig niemand schaden kann, dass Gottes Schutz über unserem Leben grundsätzlich da ist und zugleich Gottes Segen. Und das schreibe ich seiner Hand diesmal zu. Du hältst deine Hand über mir. Wir lesen von Isaak im Alten Testament, der hatte Stress mit den Philistern. Und wir lesen, wie Gott ihn ermutigt in 1. Mose 26, Vers 24, da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen. Also wir merken auch hier, wie Gott seinen Segen mit seiner Gegenwart zusammenbringt. Und zugleich eben mit der Aufforderung, fürchte dich nicht. Also fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen. Das sagt er ihm gerade angesichts dieser Streitigkeiten, die Isaak mit den Philistern hatte. Und ein paar Verse später heißt es, wo dann Abimelech mit seinen Leuten zu Isaak sagt, 1. Mose 26, Vers 28, sie sprachen, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Sehr interessante Aussage und das merken wir in der Bibel an unterschiedlichen Stellen. Ich denke jetzt gerade auch an Josef oder an andere Männer der Bibel, wo gerade diese Tatsache, dass der Herr mit ihnen war, für ihre Mitmenschen deutlich wurde. Die Menschen haben erkannt, dass Gott mit ihnen war. Das sagt jetzt eben ein Abimelech dem Isaak. Und das schließe ich darauf zurück, dass sie gemerkt haben, dass Isaak bzw. dann eben die anderen Menschen in den anderen Situationen gemerkt haben, dass Gottes Segen mit diesen Männern Gottes war oder Frauen Gottes auch. Also wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Diese Erwartung dürfen wir auch haben, dass die Gegenwart Gottes nicht nur etwas ist, was in uns drinnen Auswirkungen hat, was uns innerlich trösten und stärken und furchtlos machen kann, sondern dass der Segen Gottes über unserem Leben, verbunden mit seiner Gegenwart, für andere sichtbar werden kann. Eine andere Aussage, auch im 1. Buch Mose in Kapitel 28, Vers 15, macht Gott nun dem Sohn Isaaks, dem Jakob. Da heißt es, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Also hier bringt Gott seine Gegenwart mit der Tatsache zusammen, dass er die Seinen überall behütet. Das hat er hier Jakob versprochen. Siehe, das ist eine Aufforderung, ich bin mit dir. Also auch wieder mal eine Ermutigung an Jakob, wieder eine Zusage, an die er sich klammern sollte, die für ihn wichtig war. Und dass ich mit dir bin, bedeutet, das sagt Gott quasi wie in einem Atemzug, und ich will dich behüten. Also nochmal zusammengefasst, die dritte Auswirkung der Gegenwart Gottes ist sein Schutz und sein Segen. Sein Segen kann sich auf ganz, ganz unterschiedliche Bereiche beziehen, kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber Gottes Schutz und Gottes Segen ist uns versprochen worden und daran dürfen wir glauben, damit dürfen wir rechnen. Und das ist seiner Gegenwart in unserem Leben zuzuschreiben. Und ich komme zum vierten und letzten, ohne dass ich den Anspruch habe, dass diese Liste jetzt vollständig ist. Man kann bestimmt diese Gedanken noch auf andere Dinge ausweiten. Aber weil es eben auch so ausdrücklich in Psalm 32, Vers 8 zum Beispiel steht, will ich das trotzdem noch hier erwähnen. Und zwar, ich will dich unterweisen, sagt Gott, und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Auch sehr interessante Formulierung. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir können jemanden mit den Augen nur dann leiten, wenn wir relativ nahe bei ihm sind, wenn wir uns in die Augen sehen können. Das heißt, Gottes Gegenwart bedeutet für uns zugleich Leitung, Wegweisung, Unterweisung, Führung. Auch in dem, was wir tun oder lassen sollen, vielleicht in dem, wovor wir uns schützen sollen, in dem, was jetzt gerade wichtig ist für uns. Gott ist zugleich unser Vater, unser Lehrer, unser guter Hirte. Ich denke jetzt gerade an das Bild eines Fahrschülers, der erst lernt, Auto zu fahren, aber der Fahrschullehrer sitzt bei ihm im Auto und der sagt ihm, was er tun oder lassen soll, worauf er achten soll, wo er fahren soll und so weiter. Das ist ein ganz schwaches Bild dafür, wie Gott dadurch, dass er auf unserem Beifahrersitz sitzt, wenn ihr so wollt, am besten soll er unser Auto lenken, aber jedes Bild ist halt auch begrenzt. Aber auf jeden Fall, die Gegenwart Gottes bedeutet für uns Lehre, Unterweisung, Führung, so dass ich auch diesbezüglich Frieden haben darf, dass ich mir nicht selber den Weg suchen muss, dass ich nicht auf meine eigene Weisheit angewiesen bin und dass ich einfach weiß, dass Gott übernatürlich zu mir sprechen kann, mich übernatürlich führen kann, mich übernatürlich bewahren kann und mir seine Gegenwart letztlich alles bedeutet, was ich habe, was ich brauche. Und darum, dieses Du bist bei mir ist die umfassendste Verheißung Gottes. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir in einer Zeit wie dieser an dieser Wahrheit festhalten, dadurch selber Festigkeit bekommen, dadurch Glück und Freude und Frieden bekommen, auch wenn wir nicht wissen, wie lange es dauern wird, auch wenn wir nicht wissen, was Gott noch vorhat, auch wenn es vielleicht noch schlimmer werden kann, als es jetzt ist. Ich weiß es nicht. Kein einziger Mensch weiß das. Aber Gott ist immer noch in Kontrolle. Gott ist im Regiment. Und wir dürfen ihm restlos vertrauen. Denn wenn einer allmächtig und allwissend ist und überall da ist und alles unter Kontrolle hat, dann ist es Gott, unser Vater. Und wohl dir, wenn du ihm gehörst und wenn du jetzt auch ganz konkret, ganz real deinen Glauben in die Praxis umsetzen musst. Das war eigentlich schon immer so, aber in einer Zeit wie dieser, in Zeiten der Prüfungen, in Krisenzeiten, ist es dann, wie wir schon öfter gesehen haben, dann nochmal ganz konkret, ist eine ganz neue Stufe, so wie diese Zeit eine ganz neue Zeit für uns alle ist. Aber Gott ist treu, er wird uns durchbringen und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass uns diese Worte, diese Gedanken dahingehend bestärken, dass wir ihm vertrauen. Amen. So danke ich dir, Vater, für diese Wahrheit. Ich preise dich, ich lobe dich, ich erhebe dich. Herr, du hast deinem Sohn den Namen Immanuel gegeben. Das bedeutet Gott mit uns. Und schon darin hast du uns gezeigt, dass du mit uns bist, weil du uns ganz nah gekommen bist in deinem Sohn, aber uns auch sonst deine Gegenwart versprochen hast. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass wir alle uns an diese Wahrheit klammern, uns an dieser Wahrheit aber auch freuen, dass du bei uns bist, dass die Angst und die Furcht von uns weichen müssen oder uns gar nicht erst befallen sollen, dass wir wissen, dass du alles siehst und alles kennst, was uns betrifft, ganz innen drin und auch außenrum, dass wir zugleich unter deinem Segen, unter deinem Schutz stehen dürfen, weil du bei uns bist und weil du mit deiner Gegenwart uns auch unterweist und führst. Und so danken wir dir, dass wir uns in einer Zeit wie dieser all diesen Dingen anbefehlen dürfen, dass wir uns dir anbefehlen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du sie ganz konkret an jedem Einzelnen, der dir vertraut, auch verwirklichen willst. Das soll geschehen in Jesu Namen. Amen. Und darum, der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.